Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 mit einem Thema, das uns alle jeden Tag und immer wieder aufs Neue herausfordern tut. Es geht um Kompromiss. Die einen machen sie mit ihrem Partner, vielleicht gerade heute Morgen, wo es darum gegangen ist, wer macht einer das Geschirr vom Morgentisch weg oder wer geht heute einkaufen, dafür der andere kochen etc. Es gibt da wahrscheinlich einen Haufen Beispiele, die uns im Alltag begegnen. Wie kompromissbereit jemand ist oder eben nicht, das zeigt sich schon im Säuglingsalter. Und über die Grundvoraussetzung, die jemand eben mitnimmt oder nicht, reden wir gerade als erstes im Treffpunkt mit einer Entwicklungspsychologin. Am Mikrofon ist Sandra Schiess. Schön sind Sie mit uns an diesem Dienstagvormittag. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon what to do if you still want me, if you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. Treffpunkt hier auf DRS 1, die Sendung, die Sie heute zum Beispiel erfahren, warum die einen von uns sehr kompromissbereit sind und andere wiederum eher weniger. Tatsache ist, dass sich die Grundvoraussetzung für eine Kompromissbereitschaft, nämlich schon in die sogenannte Perspektivübernahme, schon im Säuglingsalter entwickelt. Am Telefon ist Frau Prof. Dr. Marlis Küng, sie ist Entwicklungspsychologin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Frau Küng, Perspektivübernahme, das fängt schon im Säuglingsalter an, sagen Sie. Was heisst denn das schlussendlich auch für die Entwicklungsfähigkeit von uns allen?
Ja, also darf ich vielleicht zuerst noch etwas sagen zu der Empathie. Das haben Sie ja vorhin noch kurz gesagt. Wir unterscheiden Empathie und Perspektivenübernahme. Und Empathie ist eigentlich etwas, was ich sofort habe. Empathie ist wie ein soziales Bindemittel. Kann man sich vorstellen wie das Mehl beim Brot, beim Teig. Ohne Empathie gibt es auch keine Perspektivenübernahme. Und wenn Sie fragen, was das für uns heisst, Perspektivenübernahme, dann heisst das für unsere Entwicklung, dass wir im Alter etwa von 4 Jahren im Stand sind, wirklich zu erkennen, dass es ein anderer Mensch, sei das ein Kind, Mutter oder Vater, den gleichen Sachverhalt anders sieht. Das baut sich also auf.
Und die Empathie, sagen Sie, das ist etwas, wo wir auch gar nicht gross daran arbeiten können. Das haben wir einfach zack, mit der Geburt eigentlich in uns inne.
Ja, das einfach so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aber Empathie ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Aber Empathie ist auch, wenn ich jemandem begegne, dann meine ich, dass die andere Person genau die gleichen Gefühle hat wie ich. Das ist Empathie. Bei der Perspektivenübernahme weiss ich aber, dass die andere Person andere Gefühle hat, zum Beispiel.
Also Empathie, wenn man es kurz zusammenfassen kann, kann ich mich jemanden empfühlen oder empfinden und kann ihm das Gefühl geben, dass ich ihn verstand. Vielleicht ja. So kann man das kurz sagen.
Genau.
Welche Faktoren beeinflussen denn die Fähigkeit, sprich die Erfahrungen, dass man dann überhaupt so, gehen wir nochmal auf den Kompromiss zurück, kompromissbereit werden? Sie haben schon angesprochen, die Eltern zum einen.
Also die Eltern sind sicher ganz wichtig. Und zwar sind Mütter und Väter, das weiss man, wichtig, und zwar, wo mit ihren Kindern über die Emotionen redet. Und jetzt ist aber hier nochmal etwas eine Differenzierung notwendig. Man weiss zum Beispiel aus Studien, dass Mütter mit Mädchen viel mehr über die Emotionen reden als mit Buben. Und das ist eigentlich set, also Eltern setzen mit Buben und mit Mädchen möglichst viel über Emotionen reden. Das ist zum Beispiel ein Faktor, der Perspektivenübernahme begünstigt.
Also das heisst, vielleicht jetzt auch, wenn unsere Eltern daheim zuhören, je mehr man auch mit Buben über die Gefühle redet, desto kompromissbereiter werden sie.
Gut. Jetzt müssen wir ja noch über Kompromissfähigkeit reden, was das eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist einfach ein Teil, wo es kann. Begünstigen. Ein anderer Teil zum Beispiel, wo die Perspektiven übernimmt, das ist ja ein bisschen mein Thema, natürlich mein Gebiet, ist, dass Väter und Mütter ihren Kind zeigen, vorleben, also eine Werthaltung einnehmen, dass sie zum Beispiel anderen helfen, dass sie das, was sie zur Verfügung haben, mit anderen teilen. Ich meine jetzt nicht zuerst materielle Güter, sondern Zeit teilen. Erfahrungen teilen.
Kann man die Fähigkeit auch noch ausbauen, wenn man sie jetzt vielleicht im Kindesalter nicht so mitbekommen hat? Oder ist da irgendwann einmal auch fertig und man ist dann einfach so, wie man ist?
Ja, in der Entwicklungspsychologie gehen wir davon aus und ich selber gehe davon aus und wahrscheinlich wissen wir das bei unserem eigenen Leben, die Entwicklungsprozesse sind nie fertig. Solange dass wir da sind, ist die Möglichkeit zur Veränderung. Jetzt kann man ein bisschen überlegt, im Erwachsenenalter, was sind denn so zwei, drei Bereiche, wo unsere Perspektivübernahme wirklich befördert? Ich denke, ich nenne zwei Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Ein Punkt sind sicher Liebesbeziehungen. Wenn wir jemanden lieben, oder dann sind wir bereiter, Perspektiven von jemand anderem zu übernehmen. Und der zweite Teil ist viel prosaischer, aber wir leben in einem Land, wo demokratische Prozesse zu unserem politischen System gehören. Und auch da, mit Hilfe dieser demokratischen Prozesse können wir Perspektivenübernahme lehren, aber das darf kein fauler Kompromiss sein.
Und über diese faulen Kompromisse oder eben auch nicht, über die reden wir heute im Verlauf der Sendung sicher noch. Jetzt ganz zum Schluss kurz zusammenfassen, kann man aber sagen, man kann immer in jedem Alter noch lernen, Kompromisse einzugehen, respektive kompromissbereit sein.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, weil wenn man das nicht wäre, würden wir ja eigentlich die Entwicklung absprechen. Und ich habe einen ganz schönen Satz gelesen, vielleicht wäre das der Schluss, obwohl Sie den bestimmen, aber im Erwachsenenalter könnte eigentlich der Weg von der Reflexion auch der Weg vom Kompromiss sein. Also wenn ich als erwachsener Mensch, als erwachsene Frau bereit bin, nachzudenken, dann ist das auch der Weg zum Kompromiss.
Ich finde das sehr ein schöner Schlusssatz. Dankeschön, Frau Küng, für die Ausführungen. Marlis Küng ist Entwicklungspsychologin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Jetzt gibt es ja die verschiedensten Orte und Anlässe, die von uns alle immer wieder Kompromissbereitschaft erfordern. Einer, der ein Haufen so Beispiele aus seinem Berufsalltag kennt, ist der Mediator, der Emanuel Wassermann. Mediatoren also als Vermittler in einem Konflikt. Und mit ihm reden wir gerade das nächste.
Smile. An everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my life, I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
Punkt auf DRS 1 am 18 Minuten ab 9 Uhr, der heute im Thema Kompromiss nachgeht. Wer Kompromiss eingeht, der verzichtet auf einen Teil von seinen Ansprüchen und das ist nicht immer ganz so einfach. Unsere Frage darum heute im Treffpunkt auch, wird es heute in der heutigen Zeit auch immer schwieriger, Kompromiss einzugehen? Diskutieren Sie mit uns mit, vielleicht haben Sie selber gerade Erfahrungen gemacht im Zusammenhang mit einem Kompromiss, schreiben Sie uns studio@drs1.ch. Und einer, der das aus seiner Berufserfahrung als Mediator fast muss wissen, das ist der Emanuel Wassermann, der immer vermittelt zwischen Parteien. Herr Wassermann, haben Sie denn das Gefühl, dass wir Menschen immer weniger kompromissbereit werden?
Das kann ich so nicht sagen. Ich bin nicht sicher, ob wir weniger kompromissbereit werden. Hingegen, was ich ziemlich sicher bin, ist, dass die Herausforderungen in der Welt komplexer werden. Immer mehr Menschen auf weniger Raum. Ressourcen wie Wasser, gute Luft muss man können teilen unter mehr Leuten und das gibt Druck und unter Druck hat man eher einen Röhrenblick und durch den Röhrenblick wird man weniger kompromissbereit oder kann weniger empathisch sein, zum Bezug auf Frau Küng zu nehmen.
Also da gibt es ganze Haufen Sachen, die noch mitspielen in diesem Zusammenhang. Man kann es nicht so verallgemeinern. Nehmen wir mal vielleicht gerade ein Beispiel aus Ihrem Berufsalltag, Herr Wassermann. Sie arbeiten als Mediator, also als Vermittler zwischen Parteien, die sich eben nicht ganz einig sind. Gibt es gerade eine aktuelle Sache, wo Sie dran sind?
Verschiedene, aber als Beispiel grosse Bauprojekte zum Beispiel, die unter einem grossen Kostendruck und Zeitdruck und Platz, wo wenig vorhanden ist, ausgeschrieben wird, gibt es Unternehmer, die nachher daran arbeiten, Planer, die sich das überlegt haben, Auftraggeber, Bauherren, wie zum Beispiel der Staat, der möchte möglichst wenig Geld für das alles ausgeben. Und dann gibt es manchmal Schwierigkeiten, wie finden wir die bestmögliche Lösung innerhalb von diesem Konstrukt, und dort kann ich Unterstützung zum Beispiel vermitteln.
Also das heisst, die Bauherren oder wer auch immer Leute denen dann an, sagt, schauen Sie, wir haben da Probleme, wir können weiter brauchen Ihre Hilfe. Gehen Sie denn dort an mit einem standardisierten Konzept, das Sie immer anwenden für so Sachen, weil Sie da halt schon routiniert sind und das wissen, oder ist das immer wieder etwas ganz Neues, was Sie dort dann antreffen und vorgehen?
Das ist eigentlich immer wieder etwas Neues mit ähnlichen Grundmustern, die hinten dran stehen. Es geht um ein Herzstück eigentlich, das im Vordergrund steht, wo wichtig ist, zu erarbeiten. Was sind eigentlich die Anliegen, die Bedürfnisse, die Interessen von den verschiedenen Beteiligten in diesem Prozess hin und bezüglich dieser Sachen, wo sie sich nicht einig sind miteinander. Und das fährt, mit dem fängt es eigentlich an. Beispielsweise Position. Ich habe einen halben Anteil von einer Firma und möchte das unbedingt von meinen Eltern erben. Und dann geht es darum, Interessen zu klären und herauszufinden, was geht es denn eigentlich wirklich heim. Und dann finden wir wieder raus, es geht um die Sicherheit vom Einkommen für den Rest vom Leben. Und das kann man vielleicht auch anders erfüllen, wie einfach die Hälfte von einer Firma zu erben. Als Beispiel jetzt.
Also da sind es dann vor allem auch wieder Perspektivenwechsel. Ja. Wahrscheinlich, dass Sie ganz einen anderen Blick können reinnehmen auf die Geschichte oder die Sachen, die vorfallen. Trotzdem, wenn Sie jetzt sagen erben, kann man vorstellen, dass das sind ja auch immer hoch emotionale Sachen. Ist denn das nicht auch, also artet das nicht auch ein Konflikt aus? Oder sind Sie denn nicht eher da auch schlichter zwischen Parteien statt Mediator?
Schlichter ist man immer ein bisschen weit als Mediator. Aber es geht darum, die zu unterstützen, eine möglichst gute Form von Austausch miteinander zu finden. Also zu schauen, wie kann man gegenseitig die Interessen und Bedürfnisse und Anliegen artikulieren und dort drinnen wirklich wie als Übersetzer. Mhm. Und je emotionaler das ist, je mehr wiederhole ich etwas, wenn ich gehört habe, und probiere es in anderen Worten wiederzugeben, dass Gegenüber es vielleicht auf eine andere Art kann verstehen und damit der Perspektivenwechsel kann gelingen.
Jetzt sind Sie jemand, Sie sitzen mir gegenüber, der sehr ruhig ist, wo man das Gefühl hat, ja, ja, der weiss, was er da sagt. Zeichnet das einen guten Mediator aus, dass er eben auch jemand ist, der sehr empathisch kann sein kann, sich schnell in eine Lage rein kann versetzen, schnell einen Überblick hat und wo man einfach muss gerne haben. Weil das ist ja wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, dass ich Sie nicht gerade finde, ja, was will jetzt der da und der kann es doch gar nicht helfen.
Ich weiß nicht, ob es zwingend ist, den Mediator gerne zu haben, aber es ist zwingend, dass die Beteiligten das Gefühl kriegen, ich kann sie in der Auseinandersetzung, die sie haben, oder in der Problemlösung unterstützen. Und zwar, es muss jeder einzelne Beteiligte, auch eine grosse Gruppe, eigentlich zu Auftraggeber werden. Also sie müssen innerlich das Gefühl haben, das, was wir hier zusammen machen, bringt ihnen mehr, als sie sonst allein würden machen oder auf einen anderen Weg würden machen.
Was Grundvoraussetzung ist, wahrscheinlich. Sie sind verheiratet, haben zwei Töchter. Wie oft am Tag gehen Sie Kompromisse?
Das sind nicht nur Kompromisse, das sind handfeste Machtkämpfe.
Das gibt es dann auch bei den Mediatoren.
Als Mediator sind ja dann meine eigenen Interessen, die ich verteidigen muss.
Und vielleicht geht es Ihnen auch mit Herrn Wassermann und Sie müssen auch Ihre eigenen Interessen verteidigen, je nachdem, oder gehen auch immer wieder Kompromisse ein. Schreiben Sie uns auch Ihre Erfahrungen an studio@drs1.ch oder rufen Sie uns ganz einfach an. Sie können auch Fragen stellen natürlich im Zusammenhang mit einem Konflikt oder einem Kompromiss, der vielleicht ansteht. 0848 440 222.
Schöne, heisse Sommernacht, legt ihr das liebste kurze Röckchen an, ja, und schleicht zur Tür aus, so dass er der Vati auch nicht merkt. Magdalena, oh die schöne, braunen Augen, nicht nur braucht zum Staunen. Ist Magdalena immer noch ein unbeschriebenes Blatt?
miteinander wohl verstanden. Es ist nicht einfach, sie geht nicht mit jedem. Magdalena, oh die Schöne. Seht ihr, mit dem Peter Magdalena eng umschlungen, mit der Zunge sich verschlingen, so dass hinten dran der Mond am Sternenhimmel beschmilzt. Magdalena, oh wie schön. Im Pyjama, jetzt ist die Tochter noch immer da. Sogar die beste Freundin dann. Die muss allein auf das letzte Tram. Ein Schwofen bis morgen, wenn wir. Nicht auf dem Bus, nicht auf dem Unliner. Schwofen bis in die Pfetzen fliegen. Sie wieder der Vati anrufen.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 zum Thema Kompromiss. Verkehrsinfo DRS von 9.30 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern. Zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Affoltern Stau wegen eines Unfalls. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Folglich auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz. Sowie vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Unterstrasse. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und der Verzweigung Blegi. Und schließlich eine Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Streckenblockierung zwischen Lausanne und Vevey ist die Strecke zwischen Lausanne und Riva nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine geduldige Fahrt an dem Dienstagvormittag. DRS 1 mit dem Treffpunkt zu Kompromiss. Wir kennen sicher alle. Der eine will das, der andere das. Beides zusammen, das geht dann ab und zu halt nicht. Also muss eine Kompromisslösung annehmen. Von der Entwicklungspsychologin haben wir heute am Vormittag schon gehört, dass es sich schon im Säuglingsalter zeigt, wie kompromissbereit jemand ist oder eben nicht. Und uns nimmt natürlich Wunder, inwiefern wir das, was wir früher oft schon gelernt haben, an Empathie oder eben Kompromissbereitschaft, mitnehmen in eine Liebesbeziehung. Bei uns ist der Psychoanalytiker und Paartherapeut der Markus Fäh. Herr Fäh, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es kompromissbereite Leute einfacher haben in einer Beziehung, oder sind Sie da ganz anderer Meinung?
Grundsätzlich schon, aber am Anfang sind wir alle egoistisch. Also Freud hat einen schönen Satz geschrieben, hat gesagt, ein gesunder Egoismus schützt vor Erkrankung, aber endlich muss man beginnen zu lieben, um nicht zu erkranken. Also es gibt in der Seele zwei Tendenzen. Wir sind einerseits sehr egoistisch, wir haben einen Selbsterhaltungstrieb, wo wir eigentlich für unseren eigenen Vorteil schauen. Und kurzfristig wollen wir immer das, aber um langfristig zufrieden und glücklich zu sein in einer Beziehung, müssen wir natürlich den anderen in Betracht ziehen und einen Ausgleich suchen. Und darum sind langfristig die Leute natürlich in Beziehungen glücklicher, die kompromissfähig sind, als die nur, die ihr Ding durchziehen.
Gibt es auch Leute, die vielleicht zu viel Kompromisse gehen in einer Beziehung und dadurch auch die sind, die halt immer den Kürzeren ziehen? Denn?
Ja, das sind dann die zu faulen Kompromiss neigen. Also da müssen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber eingehen, was ein Kompromiss ist. Also der faule Kompromiss ist ja mehr das, wo man sich eigentlich nicht auseinandersetzt, sondern mehr aus einer Aggressionshemmung oder aus einer Ängstlichkeit, dass einem der andere verlässt oder so, nachgibt. Und das bezeichnet man dann als Kompromiss, aber in Wirklichkeit hat man eigentlich sich verweigert. Und die Leute sind natürlich nachher nicht wirklich innerlich arrangiert mit dem gefundenen Kompromiss, sondern die sind insgeheim hässig und das rächt sich früher oder später.
Was ist denn aus der Sicht von einem Psychoanalytiker ein Kompromiss?
Ein Kompromiss ist, wenn man nicht nur seinen eigenen Standpunkt kann sehen, sondern eben auch kann zuhören und Perspektiven oder den Standpunkt vom anderen einnehmen und dann in einer intensiven Auseinandersetzung eigentlich im Ringen eine kreative Lösung findet, wo man nachher beide möglichst zufrieden sind oder man kann auch ein bisschen ironisch sagen, beide minimal unzufrieden.
Wenn Sie sagen, eine kreative Lösung, dann klingt das wunderbar. Wie schwer oder einfach ist das aber? Als Paar nehmen wir in einer Langzeitbeziehung immer wieder aufs Neue so kreative Lösungen zu finden.
Ja, jetzt haben Sie gerade das Stichwort mit Langzeit. Oder? Ein Kompromiss sollte nie ja so angelegt sein in einer Beziehung, dass man quasi immer nur auf den Moment startet. Also nehmen wir mal das Beispiel. Ein Paar hat nicht unbedingt überall die gleichen Interessen. Eine Partnerin ist jetzt irgendwie einer Couch-Potato und will einfach immer nur rumhängen daheim und der andere ist irgendein Fitness-Junkie. Dann bringt das ja nichts, wenn man den Konflikt quasi jeden Sonntag am Vormittag quasi zuspitzt. Sondern dann hilft nur eine Langzeitperspektive. Also dann muss man quasi sich klar werden, ja, was ist das Anliegen vom einen, was ist das Anliegen vom anderen. Und dann muss man sich mal zusammensetzen und eine Lösung finden, die vielleicht über die ganze Perspektive der Beziehung beide irgendwo dann letztlich zufrieden sind. Also es hilft dann nicht zu sagen, ja, gehen wir eine halbe Stunde spazieren, oder? Das sind einfach jeden Sonntag, dann ist sowohl der eine wie der andere uns zufrieden. Da muss man vielleicht irgendein Wechselarrangement finden.
Aber genau das Beispiel kennen wir schon einen Haufen von uns, dass man dann oft immer wieder über das Gleiche diskutiert. Das heisst, man sollte sich da auch Zeit nehmen, mal an den Tisch sitzen zusammen und dann wirklich über die langfristigen Sachen, wo man weiss, es führt immer wieder zu Konflikten zusammen, die neuen Kompromisse suchen.
Ja, das wäre die schöne Theorie und das funktioniert auch dann, wenn eine Beziehung einen guten Boden hat. Nur ist das Problem, tendenziell immer ein bisschen das, dass man meistens nicht in einer Situation so Gespräche führt, wo man irgendwie ruhig und ausgeglichen ist, sondern dass man es eigentlich auf die lange Bank schiebt und in der Situation sich dann der Konflikt zuspitzt, wenn man schon unter Stress ist. Und es ist bekannt, dass man unter Stress eigentlich fahrt mehr zurück wieder auf die egoistische Sichtweise. Also man ist nicht bereit, Perspektiven vom anderen zu übernehmen. Und darum tut man zum Beispiel in Paartherapie versuchen, einen Raum zu schaffen, wo man eben mal die Stresssituation versucht auszublenden und die Leute überhaupt wieder dazu bringt, dass sie einander zuhören. Also das Hauptproblem ist ja, dass wir einander eigentlich gar nicht wirklich zuhören. Und dann folge ich auch gar keinen Kompromiss finden.
Also ich sehe da hinter dem Wort Kompromiss ist noch ganz lange weitere Wörter, die noch wichtig sind, damit es dann überhaupt einmal zu einem Kompromiss kann gehen kann. Der Paartherapeut ist das eine, was man machen kann. Man könnte sich einfach mal Zeit nehmen mit einem Glas Wein und zusammen ganz normal, ohne Stress, was Sie gesagt haben, was sicher ein wichtiger Faktor ist, zusammen diskutieren oder auf einem Spaziergang. Aber da nehmen sich die wenigsten wahrscheinlich dafür Zeit.
Ja, da nehmen sich viel Paar nehmen sich keine Zeit, um die grundlegenden Fragen dann auch mal aufs Tapet zu bringen, weil das auch wiederum manchmal ein bisschen Unlust mit sich bringt. Also man müsste, wie jede Firma weiss, oder? Man sollte für unangenehme Sachen sollte man auch ein gewisses Zeitbudget reservieren. Man sollte ja auch in einer Paarbeziehung für die nicht ganz angenehmen Sachen, und das ist Kompromisssuche, das ist nicht einfach lässig, oder? Sondern es kränkt einem ein bisschen. Für das sollte man auch ein bisschen Zeit reservieren.
Also harte Arbeit, ja. Und ein Wort, wo wir auch noch dran arbeiten, bis am 11 Uhr hier im Treffpunkt auf DRS1. Gerne beantworten auch unsere Gäste im Studio ihre Fragen zum Thema Kompromiss. Vielleicht ist das etwas, was sie gerade im Geschäft haben oder in einer Beziehung. Bei uns ist der Mediator, der Emanuel Wassermann, oder der Psychoanalytiker und Paartherapeuter Markus Fähr, der Ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben können. 0848 440 222 oder Sie schreiben uns studio@drs1.ch.
I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. I thought love was more or less a giving thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Not if I try.
Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. Not if I tried, no. 'Cause I'm a believer. Yes, I'm a believer.
Neil Diamond, auf DRS 1 und I'm a Believer. Das ist der Treffpunkt zum Thema Kompromiss. Wie kompromissbereit sind wir eigentlich? Sei das, wenn es im Beruf ein Problem gibt oder dann natürlich auch in der Beziehung. Das würden wir gerne mit Ihnen zusammen auch heute Morgen diskutieren. Sie können uns auch Fragen schicken in Bezug auf einen Kompromiss, wenn Sie vielleicht gerade vor einem stehen, an studio@drs1.ch oder Sie rufen uns an auf 0848 440 222. Bei uns ist der Mediator der Emanuel Wassermann und der Bartherapeut und Psychoanalytiker der Markus Fäh. Und am Telefon haben wir den Ferdi aus Basel, der schon mal ein sehr wichtiger Kompromiss eingegangen ist, glaube mit der Frau.
Ja, meine Frau schaut absolut nicht gern Fußballmatch und ich schaue nicht gern ihre Krimi, weil ich nicht nachkomme. Und dann ist der Kompromiss: Ich putze die Wohnung und schaue den Match.
Ui, das ist aber ein deftiger Kompromiss. Also, Sie putzen zuerst die Wohnung, ja, und dann dürfen Sie den Match schauen.
Jawohl.
Fragen wir doch gerade mal den Badearbeiter, Markus, was ist das ein guter Kompromiss?
Ja, wie ist denn der Kompromiss zustande gekommen, muss ich zurückfragen.
Ja, das Liebe.
Also,
ich mache ihr eine riesige Freude, wenn ich die Wohnung putze, und sie macht mir eine riesige Freude, wenn ich den Match schauen kann.
Also da sind ihr eigentlich dann beide zufrieden, weil ihr euch so arrangiert habt und geeinigt habt. Es ist nicht so, dass sie dann das Gefühl haben, jetzt muss ich die Wohnung wieder putzen, sondern man macht das auch aus einem guten Gefühl raus.
Ja, weil beide Freude haben an der Lösung.
Das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel für eine gute Kompromissbereitschaft in einer Beziehung, Herr Fäh.
Ja, es ist sicher ein gutes Beispiel, wenn am Schluss beide etwa gleich zufrieden oder unzufrieden sind. Also ein Element ist sicher gut, dass man mal von den Grundpositionen von beiden ausgeht, also dass jeder sein Grundanliegen kann formulieren kann. Und das eine ist offenbar, er will Match schauen und die Frau will offenbar die Wohnung irgendwie super haben. Und aber von dort her ist es ein sauberer Interessenausgleich.
Also wenn es für beide stimmt, werde ich danke fürs Telefon. Ich wünsche einen ganz sonnigen Tag und wir schalten gerade über zum Herrn Ruttishauser aus Kielwangen im Kanton Aargau. Und der Herr Ruttishauser sollte jetzt am Telefon sein.
Ja, der ist am Telefon und ich habe folgende Frage zum Thema Kompromiss. Ich muss ziemlich viel Kompromiss schliessen und fragen, ist das ein guter Einstieg in das Gespräch, wenn ich von Anfang an meinem Partner, wo ich ein Problem habe mit dem, sage, mein Ziel von dem Gespräch ist, mit dir, mit Ihnen, einen Kompromiss schliessen.
Da können wir sicher den Mediator und den Psychoanalytiker fragen, Herr Wassermann. Wenn man so in ein Gespräch reingeht, ich weiss nicht, vielleicht gehen Sie ja selber auch gerade in die Gespräche so als Mediator, ist das ein guter Anfang?
Mir denke, das jetzt spontan eine gute Idee, so einzusteigen. Ich signalisiere da damit, dass ich eigentlich auch interessiert bin, was dem anderen wichtig ist und dass ich das möchte rauskriegen möchte, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide zusammenstimmt.
In einer Liebesbeziehung, Markus Fäh?
Ich würde es ein bisschen nuancieren. Ich finde, die Grundeinstellung sollte so sein, dass man kompromissfähig ist. Aber viele Leute tragen das vielleicht sogar zu fest von sich her und vergeben damit die Aufgabe, überhaupt mal zu sagen, was sie selber wollen. Also ich denke, zuerst, und das ist eben wichtig, und darum habe ich auf den Freudsatz vorher zitiert, dass man durchaus von sich selber bereit ist, einen egoistischen Standpunkt einzunehmen. Man muss zuerst den egoistischen Standpunkt einnehmen und den formulieren und im zweiten Schritt dann auch bereit sein, Anliegen vom anderen anzuhören.
Herr Ruthushaus, haben wir Ihnen so einen Tipp können mitgeben auf den Weg?
Sehr gut sogar, ich bedanke mich.
Wunderbar, Ihnen auch, danke noch vielmals. Und von der Kathi Bösch, der Seinshörerin, haben wir eine Mail bekommen. Sie schreibt, kann nicht auch einmal das Gefühl aufkommen, dass über Tage, Wochen, Monate immer die gleiche Person zu Kompromiss muss bereit sein oder soll bereit sein. Wir fragen mal gerade Herr Wassermann als Mediator. Ist das auch bei Ihnen so, wenn Sie zum Beispiel auf einer Baustelle sind? Nehmen wir nochmal das Beispiel, Bauherren, Architekten zusammen einen Kompromiss führen wollen, dass es schon von Anfang an klar ist, wer die eigentlich denn eingeht?
Ich habe nicht das Gefühl, wenn das Gefühl aufkommt, dass immer der gleiche den Kompromiss macht, dann ist es einfach keine gute Lösung, die die Leute zusammengefunden haben. Dann geht es darum, sich klar zu werden, was möchte ich eigentlich wirklich selber. So ähnlich wie der Herr Feders vorhin gesagt hat, das ist eine Voraussetzung, dass ich in Verhandlungen steigen kann.
Also eben, wenn jetzt jemand gerade am Anfang würde sagen zu Ihnen, also gut, egal, ich mag jetzt auch nicht lange diskutieren, ich gehe den Kompromiss ein, dann wäre das noch nicht die Lösung.
Dann würde ich mal zurückfragen, was denn der Kompromiss für ihn bedeutet, und wenn er mit dem ganz zufrieden ist, dann ist das vielleicht die Lösung einmal.
Und in einer Liebesbeziehung ist es ja oft so, das mache ich die Erfahrung selber, dass es eben, wir haben schon diskutiert, oft die gleichen sind in einer Partnerschaft, die dann Kompromisse eingehen.
Ja, da bin ich ganz einverstanden mit meinem Kollegen. Herr Wassermann, man muss es, wenn schon, auf eine langfristige Beziehungsperspektive sehen, und das gilt für Beziehungen im intimen Bereich, aber auch für politische oder organisatorische Probleme. Also, der Einzelne muss über lange Sicht das Gefühl hat, dass das Konto ausgeglichen ist. Und man kann schon eine gewisse Zeit lang eine Situation in Kauf nehmen, dass man vielleicht im Minus ist und die andere Seite quasi mehr im Vorteil. Aber es muss gleichzeitig auch in der Verhandlung klar gemacht werden, dass dann das wieder mal kompensiert wird. Viele Beziehungen scheitern ja, weil also quasi flaue Versprechungen abgegeben werden. Oder? Also es kann von Unternehmerseite her sein, gegenüber irgendwie der Angestellten oder irgendein Ehepartner sagt, ja, ich gleichstens kommt das schon aus. Und wenn dann so etwas nicht ausgeglichen wird, dann geht die Sache völlig schief.
Also Kompromiss ist ein grosses Thema, Sie hören es, wo viel hinter dran steht und man nicht einfach mit einem Kompromiss oft schliessen kann. Es gibt ganze Haufe Fakten, die zu einem Kompromiss gehören. Wir haben es gesagt, der Egoismus, dass man auch selber sagt, was man will und nicht einfach den Kompromiss so tut eingehen. Wir diskutieren gerne weiter, auch mit Ihnen. Sie schreiben uns, wenn Sie eine Frage haben auch, oder vielleicht auch gerade einen Kompromiss gemacht haben, studio@drs1.ch, oder Sie rufen uns auch an auf 0848 440 222. Kompromiss sind das Thema im heutigen Treffpunkt auf DRS1. Und wir fragen, sind Kompromisse noch halbe Lösungen, die für die Beteiligten nie richtig befriedigend sind? Und stimmt es, dass heute immer weniger Leute bereit sind, sich auf Kompromiss einzulassen? Da würde ich auch gerne anknüpfen an eine Hörerfrage, die uns vorhin erreicht hat. Der Beingart, der fragt, geht man jetzt sowieso viel zu viel Kompromisse? Die Frage würde ich gerne weitergeben an unseren Mediator Emanuel Wassermann und den Psychoanalytiker und Paartherapeut Markus Fäh. Herr Wassermann, haben Sie das Gefühl, wir gehen sowieso generell in unserem Leben zu viel Kompromisse?
Das kann man nur individuell beantworten, ob man das Gefühl hat, man gehe zu viel Kompromisse. Und das hängt damit zusammen, wie gut kann man artikulieren, was man eigentlich selber wirklich will und wie gut kann man das dem Gegenüber beibringen. Und wie fähig ist man oder ist Gesellschaft oder ist Politik zwischen den verschiedenen Interessen, die nachher artikuliert werden können, ausgleichen, damit man Lösungen findet, die als gute Kompromisse wahrgenommen werden?
Mein Eindruck ist, dass das Gefühl, das der Hörer beschrieben hat, oft dann entsteht, wenn es schnell ein zu billigen oder ein zu faulen Kompromiss eingegangen wird. Das heisst, wenn der Prozess von der Kompromisssuche eigentlich abgekürzt wird, weil einfach ein Friedenslieb oder wie es einem unangenehm ist, halt die eigene Ansicht zu vertreten oder weil die andere Seite einen Machtstandpunkt fährt und man dann sich dem unterwirft. Also in dem Prozess von der Ausgleichssuche, da spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle. Und wenn man schnell quasi einlenkt, dann ist meistens nachher das Gefühl da, das der Hörer beschrieben hat. Und darum ist es ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt einer von den beiden Parteien ist, einer Beziehung, dass man schon immer wieder zurückgeht auf sein eigenes Interesse und sagt, stimmt es für mich wirklich? Ist es jetzt ein fairer Kompromiss? Ist es ein wirklicher Interessenausgleich? Oder habe ich einfach nur nachgegeben aus Angst vor einem Konflikt?
Da sind wir aber gerade beim Thema, das will heissen, dann ist man ja wahrscheinlich automatisch bei einem Konflikt und das kommt man dann gar nicht mehr um.
Ja, um einen guten Kompromiss zu finden, darf man nie vergessen, dass der Grundkonflikt immer besteht. Also wir sind ja Konfliktwesen, wir sind auch in Interessenkonflikt gefangen mit anderen Menschen oder auch in der Gesellschaft, die nicht, prinzipiell nicht auflösbar sind. Und ein guter Kompromiss findet man nur dann, wenn man das Grundfaktum auch anerkennt, dass der Konflikt irgendwo weiter besteht und dass man nach einem glücklichen Kompromiss aber tatsächlich muss fähig sein, und da muss man sich selber und seine eigenen Gefühle prüfen, kann ich mich jetzt wirklich arrangieren mit dieser Situation oder nicht? Es gibt sehr viele Paare, wo eine Seite schon sagt, ja, es stimmt jetzt, oder? Wir machen das so, aber im Hintergrund ist nicht ein wirkliches Arrangement mit dieser Situation und das reicht. Und da muss man seine eigenen Gefühle genau prüfen, hat man innerlich wirklich zugestimmt am Kompromiss oder hat man nur so ein Ja-Aber gemacht?
Also ganz wichtig, dass man nochmal auf sich zurückgeht, ja. Schaut, ist das wirklich das, was ich auch will?
Ich glaube, Konflikt haben, das ist eigentlich etwas Normales. Und Konflikte sind eigentlich notwendig, dass wir uns entwickeln können und wachsen können als Personen und als Gesellschaft, als Organisationen. Es geht eigentlich nur darum, wie man die Energie, die dahinter steckt, nutzen. Kann man das konstruktiv nutzen und etwas zusammen daraus entwickeln oder geht es einfach destruktiv ab? Und ich glaube, ein wichtiger Schritt in Bezug auf zur Frage vom Herrn Beigart nochmal ist dort, habe ich den anderen überhaupt verstanden, was er möchte? Das heisst noch lange nicht, dass ich dann auch einverstanden sein muss. Und wenn ich verstand, was die Gegenseite möchte, kann ich vielleicht auch eine Form finden, wo ich sowohl meine Interessen, die ich auch gut verstanden habe, was sie sind, kann in Übereinklang bringen mit dem, was gegenüber möchte.
Also wenn ich Ihnen beide so zulasse, dann merke ich, man muss ein wahnsinnig guter Kommunikator sein oder man muss sich sehr gut selber kennen. Man muss eigentlich ganz sehr viel erfüllen, damit man auch so einen Kompromiss finden kann. Ist das so, Markus?
Ja, das ist mein Eindruck. Das Hauptproblem, bei der das Hauptproblem bei der glücklichen Kompromisssuche jetzt in einer Beziehung oder auch in grösseren Organisationen sind die grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten. Oder? Da hapert es halt bei vielen Menschen schon, dass sie nicht fähig sind, aus irgendeiner Beschränktheit, aus einem Stress raus, zuzuhören. Und gleichzeitig, der andere Wort zu nehmen, und gleichzeitig aber auch Selbstempathie, also auch in sich hineinfühlen und selber spüren und zu dem stehen, was ist. Und diese Balance halten, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man diese Balance im ganzen Prozess immer halten kann. Also jetzt ein bisschen biblisch ausgedrückt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also du musst immer in der Position sein, dass du den anderen wahrnimmst, aber gleichzeitig auch dich selber liebst. Und diese Spannung immer aushalten, das ist ein hochanspruchsvolle Angelegenheit.
Also wenn ich Ihnen so zulasse, und mich sowieso auch, also man muss da schon sehr viel mitbringen. Also zuhören, ein grosses Wort, Empathie, über die reden wir noch, über die beiden Wörter in der nächsten Stunde mit Ihnen beiden zusammen. Nach der Zähne dort im Treffpunkt zum Thema Kompromiss.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
2, 3. Der Treffpunkt hier auf DRS1 noch bis am 11. Konsequent sein ist etwas bewundernswert, aber Hand aufs Herz, wer kann schon immer konsequent bleiben? Wir kommen nicht darum herum, Abstrich zu machen, fixe Positionen aufzugeben und auch Kompromisse einzugehen. Aber eben, so einfach ist das nicht. Wir fragen darum auch, wird es immer schwieriger, Kompromisse einzugehen und welches sind die besten Wege, zum Kompromiss zu machen? Diskutieren Sie mit uns unter DRS1.ch. Schreiben Sie uns eine Mail ins Studio, studio@drs1.ch. Am Mikrofon ist Sandra Schiess.
Down that rocky road, but here we are still around.
Ihres Eins mit der Sendung Treffpunkt. Noch bis um 11 Uhr, 10 Minuten ab 10 Uhr ist es. Das Thema heute bei uns ist Kompromiss. Wie kompromissbereit sind Sie? Haben Sie vielleicht gerade letztendlich irgendetwas erlebt, eine Geschichte oder vielleicht auch einen Streit, wo Sie einen Kompromiss eingegangen sind? Diskutieren Sie mit uns mit zu diesem Thema unter deres1.ch. Bei uns im Studio sind der Emanuel Wassermann, er ist Mediator, und der Markus Wehr, er ist Psychotherapeut, Analytiker und Paartherapeut. Wir haben eine Frage vom Urs Martin, der uns geschrieben hat unter deres1.ch. Er schreibt, während seiner Berufstätigkeit habe er immer schwierige Situationen immer wieder in Erinnerung gerufen. Und zwar, ich will weder Sieger noch Verlierer, ich will eine Lösung, zu der alle stehen können. Das war so ein Wort gewesen. Und er fragt auch weiter, was halten Sie vom Sprichwort, wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren am Schluss die Dummen die Welt. Herr Wassermann.
Wenn ich das so höre, kommt mir gerade der Gedanke, dass es nicht um Nachgehen und sich durchsetzen primär geht, sondern vielleicht um die Dümmeren gescheiter machen. Und was Mediation beispielsweise kann machen, gerade im öffentlichen Bereich oder auch im Arbeitsbereich, wenn es darum geht, zusammen Lösungen zu finden, das heisst Informiertheit schaffen, eigentlich ein öffentlichen oder im Arbeitsbereich, in dem Umfeld von dem Team oder von dieser Geschäftsleitung, eigentlich Informationen gegenseitig so weit aufbereiten, dass alle eigentlich gleich schlau sind, um zusammen eine Lösung zu finden. Also eigentlich die Leute unterstützen darin, selber herauszufinden, was finden sie richtig und aufgrund von Informiertheit.
Also mit dem Sprichwort, wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren am Schluss die Dummen die Welt, können sie in dem Sinne nicht so viel anfangen?
Nein.
Markus, wie ist das bei Ihnen als Psychoanalytiker?
Ja, das Sprichwort ist, ja, glaube ich, auch nicht so gemeint, dass generell man soll nachgeben, sondern es bezieht sich auf den sinnlosen Machtkampf, der entstehen kann, wenn beide Positionen einfach nur in ihren Schützengräben quasi verharren und kein wirklicher Austausch oder keine Kommunikation stattfindet. Und dort ist der Gescheiter der, wo eben einen Weg findet, in einen Aussenstandpunkt zu gehen, also in einen Beobachtungsstandpunkt. Was heißt, da sind wir zwei, die eine Lösung suchen, und wir müssen jetzt quasi beide fähig sein, eben die Perspektiven, Aussenperspektiven einzunehmen, dass da zwei verschiedene Positionen sind und man zusammen eine Lösung finden. Also das ist eigentlich gemeint mit dem, der Klüger gibt nicht einfach nein im Sinn von sich unterwerfen, sondern der Klüger ist fähig, auszusteigen aus ihrer Machtkampflogik.
Da können wir vielleicht auch gerade anknüpfen mit einem Mail von der Ria Eugster. Sie ist auch Coach, arbeitet auch mit Barzahm und sagt, sie findet auch, dass beide sich öffnen sollten, vielleicht auch für eine neue dritte Lösung. Also ich denke, das ist ganz in ihrem Sinn erfahren, dass man auf zusammen ansitzt und schaut, was ist eigentlich für beide denn die Lösung, wo halt beide wahrscheinlich einfach ihre Kompromisse mehr machen.
Oder? Das ist das Grundprinzip überhaupt, oder? Von der Kompromissfindung. Also wenn zwei diadisch oder dual im Konflikt sind, dann müssen sie eigentlich beide fähig sein, einen Aussenstandpunkt, einen dritten Standpunkt einzunehmen. Sonst kann man ja gar nicht quasi auf die Beziehung schauen. Man muss ja quasi von außen können auf den Konflikt schauen. Beide müssen das können. Und wenn sie das nicht können, oder wenn eben in einer Beziehung der Konflikt so festgefahren ist, dass jeder nur in seiner egoistischen Sichtweise verharrt, dann ist es nötig, dass man eben einen Mediator oder einen Paartherapeut oder eine dritte Instanz beizieht, wo dann die Rollen übernimmt und wo das Gespräch oder eben die Kommunikation wieder in Gang bringt.
Wie wichtig ist das für Sie, Herr Wassermann, dass auch Ihre Leute oder jetzt auch Geschäftsleute, wenn sie in Geschäfte reingehen, Businessleute, das wissen, dass man überhaupt so kommunizieren sollte? Also bevor man überhaupt auf Kompromisse geht, eben, dass man weiss, es braucht Kommunikationsmittel, dass man dort ankommt. Es braucht eben Empathie, es braucht einen gewissen Weg zu kasten.
Ja, das wird ja heute auch an einem Haufen Orten trainiert und man wird immer besser und man sieht das auch, dass das ein Schlüssel ist, eigentlich gut miteinander können kommunizieren. Und wie es der Fahrfahrer angesprochen hat, finde ich noch spannend, so das Weltbild. Wir sind ein bisschen prägt durch, es gibt entweder oder. Ich kann deine oder meine Position erfüllen, aber nicht beide. Und das ist ein bisschen ein beschränktes Weltbild, wenn man sich ein bisschen daraus rausnehmen und vielleicht auch in der Vorbereitung für so Gespräche sich selber darüber nachdenken und dann im Gespräch zusammen entwickeln, gibt es oft sowohl als auch. Und das sind eigentlich die guten Lösungen, die dann auch nicht als fauler Kompromiss wahrgenommen werden, sondern als Erfüllung von möglichst vielen Interessen von beiden Seiten.
Und da haben wir noch eine Hörerin am Telefon vorhin, die uns einen guten Hinweis gegeben hat, die selber mit Kindern arbeitet und gesagt hat, es sei ja wichtig, dass die Eltern immer wieder an dem arbeiten und schauen, dass eben die Kinder auch kompromissbereit in Anführungszeichen erzogen werden. Sehen Sie das auch so, Herr Wassermann? Sind auch Papi von zwei Kindern?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also einerseits muss man wissen, was man wirklich will. Das heisst nicht so primär, was man jetzt gerade einfordert, sei es ein Spielzeug oder sei es später der lange Ausgang oder irgend so, sondern was da dahinter vielleicht für ein Bedürfnis steckt, wie vielleicht die Freiheit, die man möchte haben. Das ist so ein Aspekt, den muss man irgendwie möglichst klein und gut auch von verhandeln lernen. Also eine Kommunikationstechnik, die das auch ermöglicht, sowohl das einzufordern, was ich gerne hätte, wie aber auch vom Gegenüber verstehen, was ist denn dort wirklich das Anliegen. Und so nachher zusammen können eine Lösung finden.
Die Bärle, die zu Ihnen in Paartherapie kommen, Herr Fäh, die lernen für sich etwas oder gehen vielleicht einen Kompromiss ein für sich. Sagen Sie denen auch gerade, dass es wichtig ist, dass das, was Sie dort mitnehmen oder lernen, in Anführungszeichen, auch vielleicht den Kindern weitergeben, wenn Sie Kinder haben?
Ja, sicher profitiert die anderen Beziehungen auch davon. Also oft kommen ja Paar in eine Situation, die so verkachelt ist und wo beide Seiten das Gefühl haben, es ginge überhaupt nicht mehr. Da muss man mit ganz elementaren Übungen anfangen. Also da muss man zum Beispiel, eine meiner elementarsten Übungen ist, wo man überhaupt sieht, ob Fähigkeit und Bereitschaft zuzuhören da ist, dass man zum Beispiel im Gespräch, wenn einer etwas sagt, der andere, bevor er sie sagt, zuerst muss wiederholen, was der andere gesagt hat. Das können Sie auch mal bei sich daheim anwenden. Es gibt eine komische Kommunikation, aber dass man zuerst muss sagen, was der andere gesagt hat, das zwingt dann mich zum Zuhören. Und das ist ja gar keine einfache Angelegenheit. Zuhören ist sehr schwierig.
Ich denke, also, das Zuhören ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und eine gute Übung, guter Tipp, was Sie uns da mitgeben, dass man eigentlich das wiederholt, was der andere gesagt hat, als Beweis, in Anführungszeichen, dass man auch zugelassen hat. Kompromiss, das ist das Thema im Treffpunkt noch bis um 11. Sie können auch Fragen stellen an unsere Gäste im Studio, sei das an Markus Fäh, an Psychoanalytiker und Paartherapeut oder an Emanuel Wassermann, der als Mediator schafft. 0848 440 222. Oder Sie diskutieren mit unter drs1.ch.
Siempre seremos sinceros, recuerdo bien que lo hablamos. ¿Cómo explicarte, mi amor? Porque guardé el secreto. Ay, ay, ay. Porque rompí aquel pacto. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara, amor, a ella. Si hubiera sido sincero, la hubiera presentido, humedeciendo tus ojos, provocándote a celos, ay, 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 arañando tu insomnio. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella, que nada me recordara, y amor a ella. Si hubiera sido sincero, compréndelo, mi amor. La habría visto en tus labios, en tus palabras heridas. Ay, ay, ay. Tu palabra de perdón. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara, y amor a ella. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara, y amor, a ella.
Let's go.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. In 8 Minuten ist es 10:30. Kompromiss ist das Thema am heutigen Treffpunkt. Sie können mit uns mitdiskutieren unter drs1.ch. Dort fragen wir, ist der Kompromiss ein Auslaufmodell? Und diskutieren mit uns im Studio den heute am Vormittag auch der Psychoanalytiker und Paratherapeut Markus Wäh und der Mediator der Emanuel Wassermann. Wir haben vorne gerade einen Hörer gehabt, der eine Frage gestellt hat und gesagt hat, es gibt ja immer bei einem Konflikt, wo es ja dann auch darum geht, einen Kompromiss zu suchen, eine emotionale Seite und eine rationale Seite. Jetzt sagt er, ist es immer schwierig, die Seiten miteinander zu vereinbaren, respektive, dass man da irgendwo auf einen Nenner kommt. Wie macht man denn das am besten, Markus?
Wenn man das nicht schon selber gemerkt hat, eben aus dem dritten Standpunkt, also dass es eben die zwei Kommunikationsebenen gibt, nämlich es gibt die emotionale Kommunikation, wo man über Zustände läuft, über Gefühle, wo wir drin sind, und dann gibt es eher die rationale, verbale, sachliche, inhaltliche Kommunikation, und das sind zwei Kommunikationsebenen, die immer parallel laufen, und hohe Schule ist, wenn man das eben schon merkt, oder wenn man kann in einer Beziehung kommunizieren und sagen, ja, ich sehe, du bist in dem Gefühl, ich verstehe das. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine sachliche Ebene, wo wir miteinander darüber reden müssen. Wenn das nicht mehr geht, dann muss läuft das gleiche Prinzip, dann muss man jemanden dazuschalten, der einem das beibringt, dass man halt, dass die Kommunikation immer auf der Inhaltsebene und auf der Beziehungsebene, also auf der Gefühlsebene und auf der Inhaltsebene läuft. Und dann braucht es eben jemanden, der einem das beibringt, wenn man es sich nicht selber kann, so weit rausnehmen in einer Kommunikation, dass man auf Gefühl vom anderen und auf das Wort und auf den Inhalt auch.
Also da sind wir dann wieder beim gleichen Thema. Ja. Eigentlich, oder? Es braucht ganz, ganz viel, bevor man überhaupt an einen Kompromiss herangehen kann, von den Leuten aus. Oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wenn man in eine Beziehung hineingeht, man muss sich aber sehr viel schon im Klaren sein. Also
ich noch zu ergänzen, oder? Das ist auch ein der Klassiker. Also tendenziell, oder? Ist es so, dass, sagen wir, die Frauenmedien sind, wo eben, der Gefühlsstandpunkt aus dem unmittelbaren Erleben, aus dem unmittelbaren Gefühl heraus operieren und reden. Und die Männer sind die dann meistens tendenziell sich eher an Fakten und an sachlichen oder rationalen Sachen festhalten. Und dort müssen wir in einer Kommunikation eben auch beide Seiten so weit üben, dass die Frau auch bereit ist, so auf die sachlichen und rationalen Ebenen einzugehen. Also das quasi üben und lernen, was sie nicht so gut kann. Und der Mann muss natürlich umgekehrt auch sich aufs unsichere Terrain geben. Begeben, wo er die Gefühlsbotschaften kann lernen, aufnehmen und auf dem Terrain sich anfangen weiterentwickeln. Oder? Dann ist es eben auch wieder ein Austausch, wenn nicht jeder nur immer seine Stärken ausspielt.
Also ich sehe eigentlich, was es müsste geben, ist, wenn man neu in eine Liebesbeziehung reingeht, einmal einen Kommunikationskurs. Wie handle ich eigentlich die Beziehung, die ich da eingehe? Wäre das etwas? Ist das ein Thema, das vielleicht einfach
gar kein Leben ist ein einziger Kommunikationskurs.
Aber wäre vielleicht einmal etwas, dass man sich da, wenn man in eine Beziehung geht, ich habe das Gefühl, das ist auch im Geschäft so, wenn man Beziehungen eingeht mit Geschäften oder mit einem Arbeitgeber, dann muss man auch sich bewusst sein, was ist das da, was auf mich zukommt, was will ich von dem? Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer so einfach in der heutigen Zeit, wo man eine Arbeitsstelle braucht. Das ist vielleicht nicht immer ganz kompatibel mit dem, was man will, Herr Wassermann. Machen Sie die Erfahrungen auch?
Ja, ich kann mir vorstellen, es hilft vielleicht, wenn man davon ausgeht, ein Missverständnis ist eigentlich der Normalfall. Und ich muss nachher wie sicherstellen im Gespräch mit dem Gegenüber, meinst du das wirklich so, wie ich es verstanden habe? Und wenn man davon ausgeht, dass man es vielleicht nicht ganz richtig verstanden hat, nachher ist vielleicht etwas, was einem emotional gerade wahnsinnig trifft und man nachher gar nicht richtig weiss, was ist jetzt eigentlich mit mir los? Oder ich möchte eigentlich etwas ganz anderes für etwas schaffen oder kämpfen, wo man gar nicht sicher ist, ob man das wirklich auch von einem gefordert ist. Dann lohnt es sich, einmal zurückzufragen und sicher zu sein, ist denn das, was du von mir willst, auch das, was ich von dir verstanden habe, dass du es von mir willst? Und nachher für sich selber ein bisschen sortieren, ist denn das, was ich wahrnehme und das, was ich spüre und das, was mir eigentlich wichtig ist, kann ich das ein bisschen sortieren und was möchte ich denn am Schluss wirklich?
Ich sehe gerade, per Mail ist noch eine Hörerfrage reingekommen, und zwar von der Frau Bühler. Was nützt denn eigentlich Kompromissbereitschaft, wenn die andere Partei partout immer auf dem ablehnenden Stand ist? Also ich kann mir vorstellen, Sie haben sicher auch nicht nur immer Leute, die einen Kompromiss finden, sondern vielleicht die einen, die da gar nicht dazu bereit sind. Was machen Sie denn?
Also in der Mediation, so wie ich, in den Fällen, wo ich dazukomme, sind nicht so private Beziehungen, wo man wie auf Gedeih und Verderb miteinander in Verbindung steht, sondern Arbeitsverhältnisse, die wieder gegründet werden können, die vielleicht auch Schwierigkeiten geben, Auftragsverhältnisse, die man gegenseitig hat. Und in diesen Situationen müssen immer beide wollen, oder drei oder vier, oder wie viele Parteien das denn sind, zusammen eine Lösung finden. Und das ist ein wichtiger Teil des Prozesses, ist eigentlich mit ihnen zu klären, bringt das, was wir hier machen, überhaupt mehr als das, was du heute hast? Und wenn du würdest vor Gericht gehen, wäre das vielleicht der bessere Weg für dich. Und wenn man dann sicher ist, dass es eigentlich in dem Gespräch, wo man, und den Räumen, die man gestalten können, um zusammen über die Schwierigkeiten reden, dass das der bessere Weg ist, dann sind sie eigentlich dabei.
Ich kann wahrscheinlich auch schwieriger alleine eine Paartherapie gehen, Markus Weh. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich mit einem Partner zu Ihnen komme. Oder gibt es doch auch Leute, die sagen, nein, ich will das zuerst allein mit meinem Psychoanalytiker anschauen?
Das sind zwei ganz verschiedene Ausgangslagen. Also wenn jetzt jemand das Gefühl hat, das Problem sei in der Beziehung und es müsse sich etwas verändern und der Partner zum Beispiel nicht mitzieht. Und dann ist es eine klassische Situation. Dann gibt es die Situation, dass man zuerst versucht, den anderen Partner zu mobilisieren, auch mal mitzukommen und dann das erste Mal quasi mit einem Außenstehenden, mit einem Dritten reden, kann dann etwas in Gang bringen oder eben nicht. Und es gibt auch Situationen, die dann halt so sind, dass tatsächlich ein Konflikt unüberbrückbar ist, zum Beispiel. Und das ist die Situation, wo dann eigentlich zwingend auf eine Trennung rausläuft. Und so gesehen sind auch viele Paartherapien Trainingsvorbereitungstherapien.
Wo man dann gar keine Kompromisse mehr tut, das suchen. Ja. Wie Kompromisse in der Politik gefunden werden, auch übrigens an aktuellen Beispielen im Moment gerade, da, über das reden wir gerade hier im Treffpunkt zum Thema Kompromiss, wo Sie auch mit uns weiterhin können mitdiskutieren unter drs1.ch.
Silver wings shining in the sunlight, roaring engines headed somewhere in flight. They're taking you away, leaving me lonely. Silver wings slowly fading out of sight. Slowly.
Jimmy Buffett und Silver Wings. Verkehrsinfo DRS von 10.33 Uhr. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Effretikon und dem Kubristunnel. Sowie vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich Ost und Zürich Unterstrass. Seins mit der Sendung Treffpunkt zum Thema Kompromiss. Wir haben schon viel gehört von unseren Gästen heute Morgen, vom Mediator Emanuel Wassermann und vom Psychoanalytiker Markus Wehr. Was sagen, bevor es überhaupt zu einem Kompromiss kommt, entscheiden vor allem eben die eigenen Kommunikationsregeln, sprich, wie kommunikativ ist jemand, was weiss er über Kommunikation, wie soll man sich verhalten, bevor man so einen Kompromiss überhaupt tut angeht. Das ist auch wichtig für unser nächstes Thema. Wir haben in der Schweiz nämlich eine sogenannte, das wissen Sie, Konkordanzdemokratie. Das heisst, wenn unsere Politiker ein Problem lösen müssen, gilt für sie eine wichtige Spielregel. An dieser Lösung sollen sich nämlich möglichst viele unterschiedliche Parteien können beteiligen. Nicht zuletzt auch Minderheiten, die sonst leicht vergessen gehen. Bis wir in der Schweiz das System hatten, hat es aber einiges gebraucht. Der Beitrag von Ueli Zindl.
Angefangen hat alles im Jahr 1891. Alle Bundesräte sind damals in der Freisinnigen Partei gewesen, wie das schon immer war seit der Gründung des Schweizerischen Nationalstaats. Dann aber hat sie dem System angefangen, Rumoren, wie der frühere Geschichtsprofessor von der Uni Lausanne, Hans-Ueli Jost, erklärt.
In der Zeit vor 1891 hat es relativ viele Referenden gegeben und die politische Lage ist unstabil geworden, weil die katholisch-konservativen, das ist die heutige CVP, die ist als Erzfeind gewissermaßen vom Freisinn ausgeschlossen worden, hat also keinen Sitz gehabt im Bundesrat, und in dieser Lage hat der freisinnige Bundesrat sich entschlossen, ein Mitglied von der katholisch-konservativen Partei im Bundesrat aufzunehmen.
Man hat also probiert, das blockierte System wieder zum Laufen zu bringen. Aber es ist auch noch um etwas ganz anderes gegangen. Nämlich darum, ob der Bund die privaten Eisenbahnen kaufen darf und daraus die schweizerischen Bundesbahnen kann machen.
Die Eisenbahnen waren damals in einer Krise und sie hätten können, das Risiko war, dass sie hätten verschwinden können. Und dank der Aufnahme von der katholisch-konservativen, die dem Rückkauf nicht wollen zustimmen, hat man nachher das Geschäft können durchziehen.
Die Einheit der Schweiz war damit gestärkt gewesen. Allerdings ist jetzt etwas Neues ausgeschlossen worden, nämlich die junge sozialdemokratische Partei. Sie sind mit dem System ausgrenzt, ja schon fast zum Find erklärt worden, sagt der Historiker Hans-Uli Jost. Der grosse, starke Block, eben der Freisinn, und die katholisch-konservative, also die heutige CVP, bildet.
Später hat man ja das nachher aber besser gemacht, indem das 1943 auf dem Ende von der Ersten Weltkrieg hin, hat man auch die Sozialdemokraten im Bundesrat aufgenommen. Und schlussendlich ist das zur sogenannten Zauberformel geworden, die man 1959 eingeführt hat, dass also die grossen Parteien eine Koalitionsregierung bilden und unser Konkordanzsystem so verfestigt haben.
Schweizer Geschichte, ein Kompromiss nach dem anderen und das Resultat davon, Konkordanz, so wie wir sie heute kennen. Und eben die Zauberformel, die sagt, dass der Bundesrat nach der Stärke der Parteien zusammengesetzt sein soll. Die 2-2-2-1-Formel gibt es seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Dann nämlich, nach der Abwahl vom Bundesrat Christoph Blocher, hat es aus der Bündner SVP die BDP gegeben. Und die SVP hat als wählerstärkste Partei nur noch einen Sitz gehabt im Bundesrat. Seither war viel die Rede vom Ende der Konkordanz.
Vermutlicherweise, weil heute Konkordanz verwechselt wird mit Geschäftlimacherei. Das heisst, jeder versucht, seine Interessen einzubringen, indem dass er innerhalb eines Kompromisses eine Stellung versucht aufzubauen. Das heisst, es geht nicht mehr wirklich um Ideen, sondern es geht einfach um billigen Machtanspruch.
Kompromiss in der Politik anhand des Beispiels der Konkordanz. Das war der frühere Geschichtsprofessor Hans-Uli Jost. Noch vor den Elfen reden wir mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Schweizer Radio DRS, der uns erzählt, wie denn die Kompromissbereitschaft im Moment aussieht bei den heutigen Politikerinnen und Politikern. Das machen wir noch vor den Elfen.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set,
and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet, no you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places, you know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside, yes you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na. We'll be right back.
Dienstagvormittag bei DRS1, in 12 Minuten ist es 11 Uhr, bis zu dann noch unsere Sendung Treffpunkt. Heute dreht sich bei uns alles um den Kompromiss. Wir haben es vorhin gerade gehört vom Historiker Hans-Ueli Jost. Der Kompromiss ist sozusagen die Grundlage für unserem ganzen politischen System. Schon die Konkordanz oder die sogenannte Zauberformel ist durch einen Kompromiss entstanden. Uns zugeschaltet ist der Peter Bertschi. Er ist stellvertretender Chefredakteur von Schweizer Radio DRS und er hat viele Jahre als Journalist aus dem Bundeshaus berichtet, kennt also die Schweizer Politik in- und auswendig. Peter Bertschi, täuscht der Eindruck oder gibt es immer mehr kompromisslose Politiker?
Ich glaube, den Eindruck hat man tatsächlich. Er wird auch bestimmt durch wichtige Funktionsträger in der Politik. Das sind vor allem Parteipräsidenten. Sie sind heute viel präsenter als noch vor 10, 20 Jahren. Und die Parteipräsidenten, die omnipräsent sind, vertreten auch ihre Linie viel deutlicher und pointierter im Konzert von diesen öffentlichen Meinungen. Und das gibt dann den Eindruck von Hardliner und Kompromisslosigkeit. Aber die Realität sieht anders aus. Schauen wir zum Beispiel zurück auf die letzten Wahlen vom Herbst 2011. Die Ständeratswahlkämpfe sitzen ja hochkarätige SVP-Politiker antreten. Adrian Amstutz, Kasper Bader, Christoph Blocher, Toni Brunner, sie alle sind nicht gewählt worden. Und auch wenn man ins Parlament hineinschaut, zum Beispiel in die Sessionsdebatten, aber auch in Kommissionsarbeit, dann sieht es dort eigentlich ganz anders aus. Dann sind es nicht mehr die Hardliner, die Mehrheiten beschaffen, sondern es sind Brückenbauer. Also auch in der ganzen Kommissionsarbeit geht es ohne Kompromiss nicht. Ein Gesetz muss Mehrheiten finden und das ist meistens durch Kompromiss, Mehrparteienregierung, Ausgleich zwischen den Regionen, auch eine gewisse Einmittlung, das muss man vielleicht negativ sagen, gehört auch dazu.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich sagen, die Polarisierung, die hat auch zugenommen.
Ich würde sagen, in der politischen Mediendebatte ja, in der politischen Realarbeit hat die Polarisierung nicht zugenommen.
Sie sagen, die Kompromissbereitschaft ist doch noch sehr gross. Wieso zeigen das denn gewisse Politiker eben nicht?
Ich glaube, das hat effektiv mit der Medienlandschaft zu tun, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann sieht man, früher haben wir eine Parteipresse gehabt. Das haben die Parteipolitiker vor allem zu ihren eigenen Klientel geredet. Später sind die sogenannten Forumszeitungen gekommen. Dann hat man breite Debatten pro Contra lanciert. Und heute sind doch die kurzen, schnellen Medien sehr bestimmend. Das muss man auch selbstkritisch sagen. Bei unserem eigenen Medium, wo eine Kessi pointierte Schlagzeilen gleich einmal mehr zählt als differenzierte Gedanken. Der Kampf um mediale Aufmerksamkeit ist viel grösser. Und das gibt dann in der Öffentlichkeit immer wieder den Eindruck, die gute alte schweizerische Kompromissbereitschaft sei nicht mehr eigentlich gefragt. Kommt, glaube ich, auch noch ein zweiter Grund dazu. Das ist doch die Zauberformel, die nicht mehr gilt. Wir haben ja die seit 1959 gehabt. Sie ist eigentlich faktisch geändert worden mit der Abwahl von der Ruth Metzler im Jahr 2003. Vorher haben wir eine Art Machtkartell gehabt. Da sind einfach Meinungen und Positionen quasi verteilt gewesen. Jetzt haben wir neuere Parteien, die Segmentierung hat zugenommen. Also, der Kampf zwischen mehr verschiedenen Parteien ist grösser und der Medienkampf um Aufmerksamkeit bei Leser und Hörerinnen ist auch grösser.
Wenn man nochmal auf die Hardliner schaut, wäre denn für die eine Kompromissbereitschaft auch ein Zeichen von Schwäche?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Schwäche ist. Sie gilt halt einfach ein bisschen als langweiliger, nicht interessant. Sie politisiert vielleicht auch ein bisschen weniger als eben ein System mit Regierung und Opposition oder eben Kessi-Schlagzeilen.
Ein ganz aktueller Kompromiss, der gefunden werden muss, ist eine Lösung im Steuerstreit mit den USA. Oder dann heute am Morgen debattiert der Ständerat, sprich der Nationalrat, über den Steuerverträge mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Sind das Beispiele dafür, dass es eben gar nicht so einfach ist, so Kompromissbereitschaften zu finden untereinander?
Ich glaube schon, der Steuerstreit, das ist ein gutes Beispiel. Und eben das, was Sie selber angesprochen haben, das andere Beispiel, das sehr, sehr aktuell ist, das Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich, wo diese Woche jetzt zur Behandlung steht, in der Session, im Ständerat und im Nationalrat, wo, wenn wir zum Beispiel die Sonntagszeitungen von dem Pfingstwochenende anschauen, der SP-Präsident nochmal versucht, via Medien seine Parteileute einzupeitschen, gegen das Abgeltungssteuerabkommen anzutreten. Wahrscheinlich wird ihm das nicht gelingen. Wenn ich eine Prognose würde wagen, würde ich sagen, am Schluss wird dann doch eine Mehrheit im Ständerat sicher, gehe ich davon aus, aber auch im Nationalrat gehe ich davon aus, am Schluss wird dann doch das Abgeltungssteuerabkommen eine Mehrheit finden. So ist es eigentlich meistens in der schweizerischen Politik.
Der Peter Bertschi, langjähriger Bundeshausredaktor für Schweizer Radio, DRS und heute stellvertretender Chefredaktor. Kompromissthema im heutigen Treffpunkt. Sie können mit uns noch mitdiskutieren, auch unter drs1.ch.
Schön, dass du bei mir bist, du mein Lebenselixier. Ich wär ja so verloren, was würde ich aus mir? Ein Vogel ohne Flügel und ein Fisch, der nicht mehr schwimmt. Ein Schiff ohne Segel, wenn die Sonne nicht mehr brennt. Mit mir die Tage, du bist ganz einfach da. Du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Mit dir ist so schön streiten, weil du so schön kannst vergeben. Dann wieder gute Zeiten, wo dich in die Arme nehmen. Ich wär ja so verloren, was würd ich hech aus mir? Ja, du teilst mit mir die Tage, du bist ganz einfach da. Du bist meine Frau und ich bin dein Mann.
Treffpunkt auf DRS 1 mit der Sandra Schiess, nach den Elfi dann der Stefan Kohler und der Rotgeber dann gegen die Viertel ab Elfi zum Thema, oder besser gesagt zu einem Thema, wo Sie hoffentlich nicht davon betroffen sind, zum Aufhören rauchen. Wie macht man das am besten? Die Rotgeber Ärztin zeigt Weg auf, tut bei diesen Wegen aber immer gerade Vor- und Nachteile aufzeigen, was mit sich bringt. Also Tipps zum Aufhören rauchen im Rotgeber bei uns heute nach den Elfi.
Thank you. is baking bread. Baker man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.